das ist definitiv einer unserer Haupt-USPs. Mhm. Ne? Dass wir sagen, okay, hier, es gibt halt den Partner, der macht die Sachen tatsächlich selber direkt, ja. Der hebt ab und es sind nicht 20 Leute auf einem Projekt, wo man eh nicht weiß, was 10 davon eigentlich machen.
M&A-Boutique-Kanzlei, geht das? Wenn man M&A hört, denkt man tendenziell an große Teams in Wirtschaftskanzleien. Dass das auch anders und in einer kleinen Struktur geht, beweist Isolde Klinger. Für Isolde war schon während ihrer Zeit in der Großkanzlei ganz klar, dass sie einmal ihre eigene Kanzlei gründen möchte. Jetzt, nach dem ersten Jahr mit ihrer M&A-Boutique, ziehen wir in dieser Folge Fazit und Bilanz zu ihrem Business Case. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen, liebe Isolde. Es freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Sarah. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Jetzt war ich gerade, bevor du gekommen bist, noch auf deinem LinkedIn und habe gesehen, es ist ja quasi hier eine Jubiläumsfolge für dich oder für euch. Genau. Weil Juli 2025 habt ihr die Kanzlei gegründet. Magst du einfach mal kurz sagen, wer du bist und welche Kanzlei da vor einem Jahr gegründet worden ist?
Ja, sehr gerne. Wie du sagst, ist für uns quasi ein kleines Jubiläum, das LinkedIn ja auch schon gepostet hat. Ich habe vor einem Jahr Klinger Partner Legal eine Boutique-Kanzlei für Wirtschaftsrecht gegründet. Ich selber mache ja Corporate M&A und Vertragsrecht, alles da im Umkreis ist. Und ja, ist immer schon ein bisschen in meinem Kopf gewesen, auch so die Vorstellung, selber es mal zu machen. Ja. Ich habe mir das eigentlich immer ganz gut vorstellen können, aus einer Unternehmerfamilie kommen und siehe da, ein Jahr ist vorbei. Es ist unglaublich.
Du hast es gerade angesprochen, also du bist ja sehr auf Corporate, Gesellschaftsrecht, eben M&A und so spezialisiert. Und ihr seid jetzt doch noch eine kleine Einheit. Also ist jetzt, glaube ich, jetzt aktuell zu zweit.
Ja.
Das ist ja eigentlich total untypisch für diese Rechtsgebiete. Also eigentlich, ich weiß jetzt schon, da werden voll viele die Augen verdrehen und so, ja, wie soll man denn zu zweit M&A machen? Also das ist jetzt die klassische Frage, ja. Und die stelle ich dir einfach auch. Wie funktioniert das?
Ja, das ist auch tatsächlich die Frage, die natürlich viel kommt. Und also vielleicht mal kurz ausholend. Also ja. Ich komme aus dem Big Law quasi. Ich habe bei den oder großen renommierten Kanzleien gelernt, wenn man so will. Und das war auch absolut die gewollte Entscheidung, weil ich wusste recht schnell, dass ich so in dieses Gesellschaftsrecht M&A möchte. Und dann war für mich auch klar, die Großkanzlei einfach ob der Ausbildung und der Möglichkeiten etc. hatte da auch wirkliches Glück mit meinem Ausbildungsanwalt, der ein exzellenter Jurist war, aber auch einen super Rundumblick gehabt hat und das auch weitergegeben hat. Und ich konnte es mir aber schon auch immer so ein bisschen, eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Für mich war irgendwie Unternehmertum nie was Abstraktes, sondern etwas, mit dem ich halt groß geworden bin. Also diese Entscheidungen, die täglichen, die Herausforderungen, aber vor allem die Chancen, die man hat. Deswegen war das für mich durchaus was Spannendes. Und ja, dann die Konzi-Zeit durchlebt man dann eh mal, da hat man nicht so viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es ist dieser Gedanke ein bisschen gewachsen. Aber man kriegt ja dann auch einiges mit und sieht auch durchaus, was man für sich möchte und was man für sich nicht möchte. Auch wie man eine Mandatsbetreuung sich vorstellt im Idealfall. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, boah, also so klassische Großkanzlei, das glaube ich, möchte ich nicht. Und es ist auch wirklich so, wir wollen absolut bewusst keine Großkanzlei aufbauen, sondern eine wirklich partnerbetriebene Boutique. Mhm. Und für uns natürlich Full Service, ja, das können wir auch. Und zwar einfach mit einem super Netzwerk, das wir haben, weil wir wollen unsere Mandanten natürlich genauso auch die Rundumbetreuung in allen rechtlichen Belangen bieten. Aber halt in einer Form, wo die Mandanten tatsächlich mit dem verantwortlichen Partner, mit dem verantwortlichen Experten direkt und persönlich sprechen und wo vor allem der Experte auch ein bisschen über den juristischen Tellerrand hinausschaut. Weil ich sage gerne, ein perfekter, juristisch perfekter Vertrag ist in der Praxis nichts wert, wenn er dann einfach nicht gelebt werden kann. Ja. Und um jetzt eigentlich auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das geht schon. Also es geht, indem man einfach für die einzelnen Bereiche die Experten hat. In einer Zeit heutzutage mit KI und das ist ein Punkt, den kann man auch, egal ob Großkanzlei oder Kleinkanzlei, nicht mehr außer Augen lassen, wo man auch einfach große Datenmengen effektiv und super und schnell handeln kann, ist das durchaus möglich. Und gesehen, dass es funktioniert, habe ich es eigentlich in Deutschland. Mhm. Bei den Großkanzleien, viel ja natürlich mit ausländischen Kanzleien auch zusammengearbeitet auf internationalen Transaktionen. Und da habe ich gerade in Deutschland einfach bemerkt, dass das vermehrt Boutiquen, wirklich spezialisierte Wirtschaftsboutiquen gibt, die durchaus tolle Mandate abwickeln und das einfach machen, indem halt der Partner wirklich am Akt auch sitzt und das tut und die Arbeit macht.
Österreich gibt es sowas noch nicht, das hat sie Vorreiter, oder?
Vorreiter unter anderem, ja.
Also mit wirklich so einer schlanken Struktur.
Mit so einer schlanken Struktur, ja, auch mitunter sind wir wahrscheinlich eine der wenigen. Also ich habe jetzt auch in einem anderen Kontext gesehen, dass es durchaus mittlerweile ein paar, nennen wir es Abspaltungen von Großkanzleien, die dann halt durchaus auch einfach in einer kleinen Struktur M&A oder eben Wirtschaftsrecht machen. Und vielleicht auch so viel, also ein bisschen wollen wir ja schon noch wachsen, natürlich. Mhm. Also das ist sehr wohl das Ziel, aber halt in einem überschaubaren Rahmen. Mhm. Und vor allem mit ausgewählten Personen. Und da sage ich jetzt mal, das muss fachlich passen, sowieso. Das ist Voraussetzung, Grundvoraussetzung. Aber es muss vor allem auch auf der persönlichen Ebene passen, weil es muss derjenige, der dazukommt oder diejenige, einfach unsere Philosophie mittragen. Und die ist, wir wollen wirklich partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Und das kann man sich durchaus ein bisschen wie im Privaten vorstellen, dass man sich das so aussucht, weil ich möchte einfach jemanden haben, dem ich gut und guten Gewissens Sachen weitergebe, wo es keine Reibereien gibt, dann das typische Streiterei am Wasserloch, weil man sich nicht einig wird. Ich finde, da leidet die Mandatsarbeit, weil jetzt gebe ich das vielleicht nicht dem Experten, weil das ist ja dann sein Profit Center, wo das hier, wo soll denn das, bringt ja niemandem was. Und gleichzeitig ist das für mich auch nicht partnerschaftliches Denken, weil es ist ja gerade da, dass man sagt, okay, man hilft sich auch gegenseitig aus und sage jetzt, unser Job ist durchaus auch fordernd und hat stressreiche Zeiten etc. Da muss ich mir nicht in der Partnerschaft auch noch einen zusätzlichen Stress machen.
Wie sichert ihr das aber ab oder welches System habt ihr jetzt mal etabliert oder seid ihr am Aufbauen, damit eben solche Streitigkeiten vielleicht gar nicht entstehen können?
Einfach durch den persönlichen Kontakt. Also die Kathi und ich, wir kennen uns ja auch schon aus Studienzeiten und haben uns immer irrsinnig gut verstanden. Da ist einfach ein Vertrauen da, da weiß man dann auch, wie die Person tickt. Und wenn wir zu viel haben, haben wir im Kopf einen Kriterienkatalog, was Personen mitbringen sollen. Das ist auch vielleicht eine gute Idee, das zu Papier zu bringen, gell?
Joaka!
Tatsächlich. Aber also wir haben, glaube ich, beide einen sehr deckungsgleichen Kriterienkatalog im Kopf und man hat natürlich auch Personen im Umfeld, die man kennt schon, wo man sich vorstellen kann, man vielleicht weiß, sie wären bereit und so, findet man das dann einfach in Gesprächen natürlich raus und unsere Philosophie ist definitiv, also es muss immer für beide passen. Das ist oberstes Credo eigentlich.
Okay, aber zahlentechnisch oder so irgendwie, welche Vereinbarungen da getroffen werden oder Incentives es geben könnte oder so, habt ihr da auch schon irgendwelche klaren
Da haben wir jetzt tatsächlich noch keine klaren Vorgaben, aber das liegt einfach daran, dass wir jetzt trotzdem, wir sind jetzt ein Jahr dabei und wir sind ja mit dem Konzept gestartet, dass wir sagen, okay, Overheads so gering wie möglich halten und mal schauen, wie entwickelt sich das, wie ist die Auftragslage. Es war durchaus jetzt nicht die wirtschaftlich einfachste Zeit, in der man sich das überlegen könnte, wobei jede Zeit hat seine Schwierigkeiten, glaube ich. Und von dem her, ja, schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen an. Also das Voraussetzung ist natürlich ein bisschen ein Eigenumsatz muss die Person schon haben, weil das ja auch sich tragen muss quasi. Aber wir haben keine Hard Facts und Hard Numbers noch. Das wird sicher kommen in einer Zeit, wo man einfach sagt, okay, man hat auch selber schon einen stabilen einfach auch Umsatz, mit dem man wirklich immer rechnen kann. Ich sage, so läuft es gut. Das ist das erste Jahr wirklich gut angelaufen. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Aber natürlich, also ich glaube, nach einem Jahr kann man noch nicht sagen, man ist über den Berg und kann man noch nicht sagen, ich bin jetzt da stabil etabliert. Und entsprechend wird man das jetzt auch an keinen anderen so aufoktroyieren. Ja.
Du hast vorhin angesprochen, natürlich das große Thema KI. Jede Kanzleigröße arbeitet damit. Würdest du sagen, dass KI es vielleicht auch erst möglich gemacht hat, eure Positionierung mit so einer kleinen Struktur durchzuführen?
Möglich gemacht würde ich nicht sagen. Einfach auch schon aus dem Grund, weil ich mir denke, naja, ich habe gesehen, vor 10 Jahren mittlerweile wirklich, in Deutschland funktioniert es ja auch. Ja. Aber bestimmt erleichtert, ja. Weil ich heute einfach am Mandanten guten Gewissens sagen kann, wir können auch große Datenmengen super handeln. Wir können, unsere Beratung wird dadurch besser, wird effizienter. Und da, wo es auf die Expertise, auf die juristische ankommt, im analytischen, im strategischen, sind dann dafür wir als Partner aber auch tatsächlich da. Mhm. Und das machen halt wir.
Und wie haben deine Mandantinnen und Mandanten generell reagiert? Also wenn man da vielleicht auch gewöhnt ist, dass du trotzdem Teil einer größeren Struktur warst, gibt es ja oft dann, dass manche Absprünge, manche sind begeistert und gehen mit, aber was war da generell so die Stimmung?
Ich muss sagen, überraschend positiv. Mhm. Also wenn man diesen Schritt macht, überlegt man natürlich so ein bisschen, und wer könnte mitgehen und wer wird vielleicht nicht. Und eigentlich muss ich offen sagen, überraschend positiv, weil durchaus auch mehr oder Mandanten mitgegangen sind, wo ich es vielleicht gar nicht so erwartet hätte, weil ich mir eben gedacht habe, wir sind vielleicht auf ein bestimmtes Tier oder was auch immer. Nein, aber die Resonanz war speziell auch von internationalen Mandanten durchaus so mit, das ist so schön, das ist toll, wir arbeiten ja auch im Ausland sehr gerne mit Boutiquen, weil das einfach viel persönlicher, viel direkter der Bezug ist. Mhm. Also ich muss sagen, es war echt gut.
Das heißt, die Mandanten schätzen das im Endeffekt. Habt ihr das auch konkret so verkauft? Also war das schon ein Selling Point, dass du gesagt hast, ja, ich bin jetzt immer selber an der Sache dran und da gibt es eigentlich niemanden mehr zum Weiterdelegieren oder wie auch immer. Oder es kann gar niemand anderer abheben quasi. Also kann gar kein Konzi vorgeschickt werden. Also hat ihnen das dann im Endeffekt getaugt?
Ja, schon. Also es hat mir schon getaugt und es war natürlich auch, also das ist, wenn man sagt, man definiert ja, wenn man startet, seine USPs und das ist definitiv einer unserer Haupt-USPs. Wenn man sagen, okay, hier, es gibt halt den Partner, der macht die Sachen tatsächlich selber direkt, der hebt ab und es sind nicht 20 Leute auf einem Projekt, wo man eh nicht weiß, was 10 davon eigentlich machen und dem Motto, zu viele Köche verderben den Brei oder in unserem Fall machen ihn behäbig, langsam, schwerfällig.
Du hast auch angesprochen, das erste Jahr natürlich ist manchmal auch ein bisschen holprig und wie es halt ist, aber magst du uns da vielleicht ein bisschen mehr Informationen dazu geben? Also was ist denn so aufgegangen, wie du es dir vorgestellt hast, wo sind auf einmal Probleme aufgekommen, wo du gesagt hast, oje, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder gab es diesen Punkt überhaupt, wo du gezweifelt hast?
Jetzt wirklich gezweifelt, außer so dieser Gedanke, der irgendwann mal kommt, so, boah, warum mache ich das nochmal? Hatte ich also richtig gezweifelt? Nein. Aber ja, natürlich, also auch wir haben Fehler gemacht, vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber uns Dinge anders oder leichter vorgestellt. Und ich glaube, so der Punkt war vor allem, man hatte diese Vorstellung, wir hatten diese Vorstellung so, also wir sind jetzt volle prepared und dann, und das richten wir uns unser Zimmer so ein und dann funktioniert das da und das da und das geht alles so, keine Ahnung, binnen 1-2 Wochen oder so. Und dann sind wir voll perfekt ausgestattet und zack, starten los und alles geht so smooth. Also ich glaube, offen gestanden, da waren wir ein bisschen zu, mir zu sehr diese Mentalität, gleich mal der Welt ein Loch schlagen, weil man muss alle sofort perfekt haben. Das funktioniert so nicht, weil Prozesse hat man bis zuletzt nicht immer hundertprozentig im Griff. Nämlich dann kommt halt was einmal langsamer oder dann ist halt bei der IT noch irgendwas zum Machen oder es kommt ein Produkt und das funktioniert nicht. Also zurückschicken. Das bestimmt so ein bisschen und dann lernt man aber eigentlich, okay, man braucht in Wahrheit seinen Laptop und dann geht schon, können wir schon machen. Abgesehen davon, ja, natürlich ist es am Anfang, hat man so den Respekt, so puh, wenn man jetzt zum ersten Mal rausgeht da, das will ich jetzt auch nicht so tun, als wäre ich da völlig immun oder irgendwas. Das, natürlich hat man so seine Momente, wo sich denkt so, puh, okay, it's real, ne? Das, ich weiß nicht, über 10 Jahre drüber nachgedacht und now. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir es ganz gut gemacht. Und vielleicht eine Sache, die auch war, ja, es kommen immer Dinge dazu, die man einfach nicht bedacht hat.
Ja, also sowieso.
Es ist viel am Anfang, das ist nun mal so.
Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten möchtest, aber wirtschaftlich gesehen, du hast dich ja vorher ganz gut verdient, du warst in guten Kanzleien unterwegs. War es so, dass du dieses Jahr oder das vergangene Jahr jetzt irgendwie gesagt hast, okay, da habe ich jetzt schon ordentlich zurückstecken müssen mal, oder war das eigentlich eh besser als erwartet? Also, von dem haben wir auch ganz viele immer Angst.
Ja, also ich beantworte die Frage gerne. Ich sage jetzt gerade im letzten Jahr, das ja Halbjahr war, ja, da hat man natürlich ein bisschen zurückgesteckt, weil man halt auch, ne, vor dem Hintergrund, wir wollen ja schauen, dass wir mal die Kosten low halten, dass das anläuft und so, da nimmt man sich auch einfach, also man ist jetzt halt nimmer der selbstständige Substitut oder Partner, was auch immer, in einer Kanzlei, wo ich halt meine monatliche Honorarnote lege, komme, was da wolle, sondern man ist jetzt wirklich einfach Unternehmer und das, was halt möglich ist, das macht man und das, was vielleicht nicht möglich, aber auch nicht zu schlau ist, sondern tut, das lasst man dann auch lieber mal stehen, einfach um auch ein bisschen abzusichern. Insofern, ja, es war sicher ein bisschen ein Rückschritt, aber es war jetzt nicht so und das kann ich sagen, dass ich nicht davon hätte leben können. Und meine Lebensumstände jetzt großartig geändert hätte. Also was sich automatisch geändert hat bei der Urlaub, ja, weil den gibt es am Anfang mal nicht. Also, es ist well. Ja. Aber abgesehen davon, also ich habe jetzt nicht irgendwelche großartigen Einschränkungen hingenommen oder sonst was und muss ich sagen, fürs erste halbe Jahr und so wie sich es jetzt abzeichnet, wird das auch so weitergehen durchaus. Und ja. Ist das schon alles okay? Also, cool. Ich glaube.
War Geld eigentlich auch ein Grund, warum du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich habe irgendwie diesen Unternehmer-Spirit in mir und ich kann eigentlich, wenn ich mein eigenes Ding mache, viel mehr machen? Oder ist das eigentlich gar nicht jetzt so im Vordergrund gestanden? Sei ehrlich.
Ja, nein, ich bin auch ehrlich. Also,
nein.
Und das ist, nein, also ich glaube, jeder, der sowas macht und sei es jetzt Anwaltei oder sonst ein Unternehmen, wird lügen, wenn er sagen würde, er macht das aus Barmherzigkeit und Nächstenliebe.
Ich mache das alles nur aus Nächstenliebe zu den rechten Welten.
Wow,
ich liebe euch so sehr.
Okay, du bist ein richtiger guter Mensch, Sarah.
Nein, natürlich nicht. Ja.
Von daher, wir wollen alle von dem, was wir machen, leben, ja. Und das ist klar auch mein Ziel. Und wenn das viel abwirft, dann ist das natürlich wahnsinnig schön und dann freut mich das, weil das ja auch irgendwo ein Kompliment ist an die Arbeit, die ich leiste. Aber ich sage, im Vordergrund stand mir schon wirklich so einfach, ich hatte das Gefühl, ich bin an einem Punkt in der Ausbildung, wo ich es kann, nämlich ich bin fachlich soweit, ich glaube, bin eben auch gut vernetzt. Nicht, dass ich alles auf der Welt weiß und was auch immer, aber ich kann mit allem umgehen. Und ich wollte einfach die Vorstellung, meine Vorstellung einer Mandatsbetreuung, einer Kanzleiführung komplett umsetzen. Und ich sage jetzt, der Partner-Track in einer Großkanzlei ist sicher auch spannend und kann sich auch machen, aber man ist halt in einem doch eher engen Korsett der Kanzlei, die einem die fairerweise auch vorgeben, weil das ist halt deren Kanzlei und ja, dann können die auch sagen, wie sie es haben wollen, so nach dem Motto.
Was ist eigentlich der größte Hebel, um eine Kanzlei viel lukrativer zu machen? Diese Frage wird mir sehr häufig gestellt und die meisten erwarten sich eine Antwort wie mehr Mandanten oder gute KI-Tools. Meine Antwort klingt zwar fad, ist aber aus langjähriger Erfahrung und zahlreichen Kanzleiprojekten die richtige, nämlich verstehen, aufräumen und optimieren. Denn die meisten Kanzleien haben eigentlich viel mehr Potenzial, als sie glauben. Sie schöpfen es einfach nur nicht aus und wissen nicht, wo man anfangen soll. Das beginnt bei einem wirklich aussagekräftigen Controlling, geht über klare und teilweise automatisierte Prozesse bis hin zu einer klaren Unternehmensstrategie und natürlich auch einem Marketing, das wirklich funktioniert. Genau mit diesem ganzheitlichen Ansatz optimieren wir Kanzleien. Wenn du wissen möchtest, welche die größten Hebel für deine Kanzlei sind, dann solltest du jetzt unsere Potenzialanalyse machen. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes und auf unserer Website legalconcept.at.
Und ich habe mir gedacht, ich möchte das eigentlich so machen, wie ich mir das vorstelle, und ich mache meinen Job wirklich gerne. Also ich liebe das, was ich tue, und immer gedacht, hey, wenn man etwas gern macht und auch noch gut kann, wie ich hoffe, glaube, dann muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht selber? Aber wie gesagt, das vielleicht auch, weil ich auch ein bisschen aus so einer familiären Prägung komme. Also wie gesagt, für uns ist Unternehmertum war halt etwas für mich normales.
Aber deine Familie kommt nicht aus einem Kanzlei.
Nein.
Aus einer Kanzleiwelt oder sonst
irgendwas
so Unternehmen.
Gar nicht. Ich bin das schwarze Schaf der Familie als Juristin.
Okay, also, was machen die anderen?
Nein, also in
das ist, als würden die anderen was Illegales machen.
Nein. Absolut nicht, aber es ist auch, ich muss das jetzt sagen, Entschuldigung an meine Familie, die sind super und sehr unterstützend und haben mich wirklich großartig unterstützt und machen das auch weiterhin, und das ist auch eine liebevolle Aussage.
Ja.
Nein, aber ich komme aus einer Technikerfamilie, wenn man so will, also bei mir sind alle Bauingenieure, Automatisierungstechniker, Mathematiker, und da ist halt quasi so die Reaktion, glaube ich, wo ich, also es hat immer geheißen, du kannst alles machen, was du willst, aber du musst das gescheit machen. Und du sie anstrengen und einfach das durchziehen, und dann entscheide du, und dann so mit Jus. Und dann war so, genau, was wir braucht haben, noch einen Rechtsverdreher, der die Welt komplizierter macht. Well, ich versuche genau das Gegenteil, ich versuche es euch leichter zu machen.
Was würdest du sagen, wo liegt der Vorteil drin, oder was hat dir deine Unternehmerfamilie mitgegeben, wo du vielleicht bei anderen Kolleginnen und Kollegen beobachtet, das fehlt ihnen?
Bestimmt eben diesen Einblick in, was ist eigentlich das, was ein Unternehmen, ich sage immer Unternehmen, ja, es ist ja egal, ob das wirklich jetzt ein Unternehmen ist oder ein Fonds oder der Geschäftsführer irgendwo, den Einblick dessen, was die eigentlich wirklich bewegt. Weil ich weiß einfach, was beschäftigt die, was sind die täglichen Entscheidungen, in welcher Weise ist denen eigentlich geholfen. Und da sind wir jetzt bei diesem Klassischen, ne? Wenn ich denen zu einer Frage ein 10-Seiten-Memo schicke, dann sind die erschlagen, wollen es erstens nicht lesen und denken sie, danke, jetzt so gescheit wie vorher. Und natürlich, wir müssen uns rechtlich auch absichern und auch eine Haftung und etc. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie, das ist dann schon ein Balanceakt. Aber eigentlich wollen die Lösungen haben.
Mhm.
Und die wollen nicht noch mehr Probleme präsentiert bekommen, sondern die wollen einfach eine Lösung für das, was sie wirtschaftlich, unternehmerisch umsetzen wollen.
Mhm.
Und das war vielleicht so für mich das Learning oder das, was ich mitgenommen habe, dass für mich einfach eine wirklich gute Rechtsberatung dort ist, wo einfach fachliche, juristische Kompetenz mit einem gewissen unternehmerischen Verständnis oder unternehmerischen Denken zusammenkommt.
Hm. Und für dein eigenes Mindset in Bezug auf dein eigenes Unternehmen jetzt?
Bestimmt auch so ein bisschen erleichtert, dieser Schritt, in dem das eben für mich was Greifbares war und jetzt nicht sowas so, vermutlich ehrlicherweise auch dass es gut ist, eine gewisse Diversität zu haben im Unternehmen, und zwar jetzt so sowohl weiblich-männlich als auch charaktermäßig, also dass da eine Vielfalt extrem bereichernd ist und Prozesse wirklich viel toller macht, viel besser macht. Ja, ich glaube, das sind so die Most Learnings für mich selber. Und dass Mitarbeiter ein absolut valuable good sind und man auf die echt schauen muss, weil ich habe das mitbekommen als treue Mitarbeiter, und das ist in der Family, also wir haben wahnsinnig, fast die gesamte Belegschaft ist wirklich langjährige Belegschaft. Und also das ist ein echtes Asset. Ja.
Findest du, dass das viele Kanzleien falsch machen, oder wie nimmst du das Mitarbeiterthema in Kanzleien wahr?
Ich glaube, wie überall, in jedem Bereich auch, gibt es welche, die machen das besser und welche, die machen das vielleicht nicht ganz so ideal, für meine Vorstellungen auch. Ja. Ich glaube, mittlerweile gibt es ein bisschen mehr Umdenken, vor allem da. Also wird vielleicht doch eine gewisse Modernisierung. Aber ich glaube schon auch, oder das ist meine Wahrnehmung, dass die Rechtsbranche, die halt einfach historisch geprägt und durch die ganzen Systeme, in denen wir uns halt bewegen müssen, doch noch ein bisschen eine ältere Denke hat oder dazu tendiert. Wie gesagt, es gibt total Ausnahmen und es wird auch langsam so ein bisschen besser, aber ich glaube, dass da bei vielen noch zu sehr eine alte Denke, sehr hierarchisch, sehr, ja, nicht auf die Individualität eingehend oder auf individuelle Situationen eingehend, sondern starr nach Schema F. Und ich glaube, dass das schade ist, ehrlich gesagt, weil da sicher viel verloren geht, also viel Potenzial verloren geht.
Du wechselst ja jetzt quasi auch ein bisschen die Seiten, weil du bist jetzt theoretisch ja auch Arbeitgeberin. Also sobald du das Team vergrößert, bist du ja eigentlich die Vorgesetzte und wirklich die Arbeitgeberin. Inwiefern würdest du deine Position anders gestalten gegenüber Mitarbeitenden, als du es selbst erlebt hast?
Das ist immer die Gretchenfrage, gell? Schafft man das denn auch? Ich möchte ein zugänglicher Chef sein, eine zugängliche Chefin. Also ich möchte, dass man auch offen mit mir über Dinge sprechen kann. Ich möchte natürlich auch klare Linien vorgeben. Ich glaube, das ist auch etwas, das ganz wichtig ist. Es müssen die Leute schon wissen, was und wie und wo, ja. Aber per se möchte ich gerne, dass ich nicht unnahbar wirke, ja. Ich mag der Vorgesetzte sein und das zum gewissen Grad, ja, kann man nicht immer Best Friend sein oder was auch immer. Aber ich möchte schon, dass die Leute, wenn sie Themen haben, tatsächlich auch diese ansprechen und nicht da, also glaube ich, bin jetzt die Thronsitzende und da kann man ja nichts sagen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach, dass eine Kommunikation funktioniert. Und ich glaube, das ist auch herausfordernd, sicher, auch wieder Balanceakt, aber das wäre wirklich mein Wunsch, dass mir das gelingt.
Was sagst du zur aktuellen, ich sage jetzt mal, Bewegung, vielleicht ist es auch ein bisschen zu übertrieben, aber wir sehen es einfach jetzt in unserer Beratung in sehr vielen Kanzleien, dass immer mehr Konzipientinnen und Konzipienten eben sagen, hey, ich will eigentlich weniger arbeiten, weil so erfolgreich und so viel verdienen wie ihr da oben werde ich eh eigentlich nie, aber ich will weniger arbeiten und trotzdem auch irgendwie einen guten Gehaltssprung haben. Ja? Also wie stehst du zu dieser Einstellung? Also du bist ja quasi jetzt auch diese Generation, ich würde jetzt mal sagen, so dazwischen, also nicht mehr die alten Hasen und konservative Partie, sagen wir jetzt mal so, aber auch nicht jetzt diese ganz Jungen, die jetzt eben nachkommen. Ja. Und ich finde das jetzt irgendwie immer total spannend, darüber zu diskutieren, wie das jeder sieht und wie man das Ganze eben löst.
Ja, wie man das löst, da habe ich auch noch kein Patentrezept dafür. Sehen tue ich es durchaus ein bisschen kritisch, aber auch differenziert. Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es funktionieren kann in einer Welt, wo ich sage, ich will eigentlich nichts arbeiten oder wenig arbeiten und das Gleiche verdienen wie jemand, der voll arbeitet. Ich finde, und das muss auch wieder, das ist leider auch sehr verloren gegangen in der Gesellschaft, auch politisch meines Erachtens, es muss sich Leistung wieder auszahlen. Ja. Und ich finde völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich möchte oder ich kann vielleicht auch nur ein bisschen weniger arbeiten. Das ist absolut okay. Und ich finde, da muss man auch Modelle auch in einer Anwaltei schaffen können. Aber es kann nicht die Erwartung sein, dass ich trotzdem das Gleiche verdiene, weil derjenige, der reinbuttert und wirklich macht und was weiß ich, ist ja dann irgendwie der Blöde, ja. Also wieso soll's der machen, wenn am Ende des Tages? Und ich glaube, mit dieser Einstellung eben, die jetzt so ein bisschen an den Tag tritt, die aber, und deswegen differenziert, sehr wohl auch einfach dem momentanen System geschuldet ist, es zahlt sich halt kaum noch aus, wirklich viel zu arbeiten. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe das früher verurteilt, wenn Leute gesagt haben, ich arbeite nur 30 Stunden, weil habe ja viel ein schöneres Leben. Aber ehrlicherweise, so sehr kann ich es auch nicht verurteilen, weil wenn ich 40 Stunden, also voll gehe und dann vielleicht all in habe, viel mehr Verantwortung und eigentlich viel mehr als diese 10 Stunden mehr habe, dann aber, ich weiß es nicht, 200-300 Euro mehr am Ende des Tages an meinem Konto landen, ja, dann darf ich mich nicht wundern, dass die Leute nicht mehr gewillt sind, die Arbeit zu machen, weil mit 200-300 Euro mehr, und bitte, ich will das jetzt nicht schmälern, diesen Betrag, ja, aber springt man halt in heutigen Zeiten einfach auch nicht so weit mehr. Und insofern, glaube ich, verstehe ich es zu einem gewissen Grad, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, und das ist auch etwas, so bin ich auch erzogen worden, wenn ich was erreichen will, muss ich halt auch dafür arbeiten.
Gehörst du auch noch zu den Anwältinnen, die eben schon durch die harte Schule gegangen ist und auch eben viel leisten musste, bis sie mal wohin gekommen ist?
Ja, schon. Also ich komme ja auch noch aus einer Zeit quasi, wo du als Konzipientin angefangen hast, und da war nicht so, dass sich die Kanzleien wie heutzutage schon fast bei den Konzipienten beworben haben, sondern da hat man sich dort beworben. Mentalität war, wir schreiben nicht einmal Stellen aus, weil bei uns bewirbt man sich so. Und wenn du dann quasi, you're lucky ducky, you got the job, und jetzt Spur, weil die nächsten 10 Worten in der Pipeline, also falls nicht, dann so. Und das war jetzt auch für mich kein Thema, also ich wusste auch, worauf ich mich einlasse da. Das war okay, aber ja, also ich weiß noch, ich hätte mich in meiner Konzipientenzeit nicht Nein sagen trauen. Also das heißt halt, ja, wir haben da und sie müssten das noch machen. Also dann habe ich gewusst, ich sitze am Feiertag herinnen, weil es geht sich schon nicht aus. Und dann kommt so, ja, und da haben wir das und das ist übersehen worden und das ist jetzt leider dringend und das brauchen wir bis Montag. Okay, und weil ich wusste, ich sitze am Feiertag herinnen, schon das ganze Wochenende, aber ich habe nie traut, Nein zu sagen. Und ja. Das jetzt so super ist, weiß ich auch nicht, aber es war halt damals auch so, also war jetzt irgendwie keiner anders, ja.
Ja, es ist spannend und eben ein bisschen schwierig, wo man dann die Grenze zieht, aber ich war eben ja lange eigentlich immer, wenn ich in solchen Situationen, ja, verwickelt war, sagen wir mal so, habe ich ja eigentlich immer eher, sagen wir jetzt, ja, auf die Seite der Konzipientinnen und Konzipienten geholfen, unter Anführungszeichen, und wollte halt eigentlich eher diese Sichtweise ein bisschen der Kanzlei oder dem Paten irgendwie näher bringen. Und mittlerweile hat sich's aber tatsächlich total gedreht. Also ich finde, jetzt hat verstärkt seit so 3-4 Monaten schaue ich selber wie ein Autobus rein, wenn ich höre, was manche Konzis eben fordern. Und dann natürlich kann man jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Und es gibt auch Kanzleien, die noch immer ausbeuterisch tätig sind. Also das können wir ruhig so sagen. Ja, also es soll jetzt nicht irgendwie nur Bashing sein, so war die Jugend und bla bla. Hallo, ich bin ja selber jung. Aber ja, ich find's tatsächlich ein bisschen schwierig. Und eben auch dieser Zeitpunkt, mit der Eintragung zum Beispiel, oder auch wenn man wirklich quasi wirklich als Rechtsanwalt dann im Team tätig ist. Also de facto ändert sich ja von heute auf morgen ja nichts an deinem Können, an deinen Skills in der Regel.
Nein.
Natürlich Also es kommt auch darauf an, wenn die Kanzlei, die ich lange hingehalten habe und gesagt hat, ja, du bist noch Konzi und solange du Konzi bist, kriegst du einfach weniger Geld. Na, dann natürlich muss da irgendein Sprung stattfinden. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Kanzleien, die schon so hohe Konzi-Gehälter zahlen, ja, wo du halt einfach, du kannst dir keinen Sprung mehr erwarten mit dem Tag X, wo du dann halt als Rechtsanwalt tätig bist. Also, ja, also das ist absurd. Da kannst du dann nicht verlangen, dass du nochmal 40.000 mehr kriegst. Ja. Also und deswegen, ich finde das jetzt irgendwie sehr, sehr spannend aktuell und beschäftige mich viel mit dem Thema. Deswegen frage ich auch gerne immer unterschiedliche, ja, Leute dazu. Aber
also ich stimme dir dazu, ne? Wenn ich schon extrem gutes Konzi-Gehalt habe, dann vor einem Tag auf einmal nochmal so einen großen Sprung. Also ja, das ist halt, und wie du sagst, da ändert sich ja überhaupt nichts. Es ist in Wahrheit, macht man die Prüfung und dann wartet man die Zeit ab. Und natürlich, man lernt mit jedem Monat mit wieder was dazu. Also ich glaube, auch heute noch lernt man immer noch Dinge dazu, ja. Aber irgendwann kommt man halt an diesen Punkt an und sagt, gut, und jetzt kann ich mir jedenfalls in allen Situationen irgendwie helfen. Und dann ist halt schon so die Frage. Ja. Spannende Themen, aber.
Gab es bei dir in den Kanzleien, wo du als Substitutin tätig warst, schon den Zeitpunkt, wo irgendwas passiert ist oder irgendein Auslöser? War da irgendetwas, wo du gesagt hast, okay, jetzt packe ich mich zusammen und gehe? Und das ist jetzt so der, also du musst die Geschichte natürlich jetzt nicht erzählen, aber oft brauchst du trotzdem irgend so einen kleinen Tritt.
Den kleinen Tritt, damit man diesen Sprung ins kalte Wasser macht, ja. Den Tritt, wenn man so viel hatte, ich aber jetzt nicht aufgrund irgendeiner speziellen unguten Situation, sondern es war eigentlich ein bisschen die Kathi. Und das meine ich jetzt durchaus absolut dankend und positiv. Sie ist kurz, also ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr zuvor aus New York zurückgekommen nach ihrem LLM und ihrer Praxiszeit dort und hat gleich gesagt, ich mache das jetzt. Und wir haben dann eben Veranstaltungen gemeinsam besucht und gesprochen und wir sind dann immer abends beisammen gesessen und dann hat sie so, hey, ich so, ganz ehrlich, du konntest dir das immer schon vorstellen. Ja, ich meine, was hält dich auf? Komm, wir machen das gemeinsam. Mhm. Und wir arbeiten da partnerschaftlich zusammen und das wird.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, jo, eigentlich eh.
Also sie war so aufgeladen mit der amerikanischen Mentalität.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Ellie, dessen absolut, das ist jetzt in den USA auch nicht alles super und was weiß ich, aber was die definitiv haben, ist einen anderen Zugang und eine andere Mentalität zu Risiko, zu etwas wagen, zu auch nach vorne zu gehen in Wahrheit und nicht so stuck zu bleiben in seinem kleinen, sicheren, vielleicht auch teilweise goldenen Käfig.
Ja, ja. Wollt ihr eigentlich jetzt aufbauen, skalieren? Gibt es da konkrete Pläne oder sagt ihr, wollt mal in der Struktur bleiben? Und
es gibt tatsächlich Pläne, die sind im Moment noch geheim. Also da sprechen wir noch nicht öffentlich drüber, sorry, ich bin sonst sehr ehrlich und offen. Aber
alles gut.
Aber ja, nein, also wir haben natürlich Vorstellungen, Pläne und wollen aber jetzt noch nicht irgendwie großartig was sagen, bevor Dinge fix sind. Ne?
Und so. Aber es sind Wachstumspläne da, also es soll irgendwie weitergehen.
Ja, natürlich. Es muss immer weitergehen und ich bin auch jemand, das ist ein bisschen ein getriebener Geist auch, wenn man will. Ich brauche immer so ein bisschen ein Ziel und
Ja. Wie würdest du sagen, hat sich deine Persönlichkeit verändert, seitdem du jetzt die eigene Kanzlei hast?
Jetzt bin ich die totale Queen. Nein, überhaupt nicht. Ich, das müsste man mal vielleicht irgendwie so in der Family oder im Freundeskreis fragen, weil ich persönlich in meiner Wahrnehmung habe mich jetzt nicht so großartig verändert, wirklich von der Persönlichkeitsstruktur her.
Aber bist du glücklicher, motivierter, also, solche Geschichten
vielleicht? Es ist schon eine ganz andere Motivation, ja. Mhm. Also es ist viel am Anfang, man hängt volle drinnen. Das, wie gesagt, das will ja nicht schönreden. Es ist ständig alles bei einem. Man muss an 100.000 Dinge denken. Dinge, die vorher einfach automatisch funktioniert haben. In einem Großkanzleisystem hast du für jeden Bereich, für jede Sache, die du brauchst, Ansprechpartner, ein eigenes Backoffice, das für IT zuständig ist, ja. Das für Marketing, das ist alles ich und die Kathi, ja. Und das ist anstrengend und das fordert einen, aber gleichzeitig ist so dieses Wissen, ich mache das für mich, ich mache das für Klinger Partner Legal, das ist mein Baby, ja, das ist irgendwie so auch ein bisschen mein Baby. Das ist schon, also vom Feeling her ganz was anderes.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie siehst du es du denn? Du hast ja auch den Schritt gemacht.
Ja, also gut, in meinem Bereich ist das trotzdem noch irgendwie was anderes, weil tatsächlich auch finanziell einfach ein viel größerer Unterschied ist, ob du jetzt irgendwie in einem Angestelltenverhältnis, also die Rechtsbranche, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, sage ich, haben in Österreich schon eine gute Sonderstellung, sage ich immer. Ja, also im Endeffekt, wenn es nicht ganz deppert bist, verdienst du in der Regel ziemlich gut. Also wenn es nicht irgendwo ganz falsch gelandet bist, ist es jetzt nicht so allein schon gegeben mit den Stundensätzen und so weiter. Funktioniert das ja in der Regel ganz anders. Und die Sprünge sind vielleicht dann nicht so groß oder du hast nicht so ein extremes Risiko, sagen wir mal so, wenn du das selbstständig machst. In meinem Bereich muss ich sagen, das, was wir machen, das hat halt einfach nicht so in dieser Zusammenfassung gegeben und ist ja auch aufgrund von meinen persönlichen unterschiedlichen Erfahrungen entstanden und eigentlich ist das ein komplett neues Produkt oder neue Produkte, neue Dienstleistungen. Aber natürlich, da war schon auch der Treiber, hey, das, was ich eigentlich kann oder machen mag, das gibt's irgendwie nicht oder es gibt keinen Job dafür.
Mhm.
Und natürlich sind da deine finanziellen Aussichten total eingeschränkt jetzt in dem Bereich. Ja. Also von dem her ja. Und ich bin halt jemand, der total gern den Markt beobachtet, neue Dinge erfindet. Ich habe ständig irgendwelche neuen Workshops oder irgendwelche neuen Programme oder was weiß ich was. Und ich schaue halt, was braucht der Markt. Und dann erstellen wir irgendwas, dann machen wir ein Konzept dazu und dann testen wir halt, okay, kommt das gut an? Braucht das der Markt tatsächlich oder habe ich es nur eingebildet? Und dann wird daraus halt entwickelt, das ist halt, finde ich, Unternehmertum und das ist halt cool.
Ja.
Also da einfach ständig weiterzuentwickeln und weiterzumachen und am Ende des Tages, also ganz viele Leute sagen, die mich gut kennen, sagen immer so, ja, du kannst eh nur selbstständig sein, weil wenn du irgendwo angestellt hast, nur Service, und ich, das stimmt doch gar nicht. Also, ja. Nein, also ich finde, Unternehmer sein ist halt einfach, du kannst das machen, was du dir gerade in den Sinn setzt und alles Mögliche testen. Wenn du selber entscheiden darfst, kannst du halt einfach sehr schnell umsetzen. Und ich bin jemand, heute am Abend im Bett habe ich irgendeine Idee und morgen in der Früh
da kommt schon das Notepad oder
schon die ganzen so Leute, wir müssen uns zusammensetzen, ich habe eine Idee und das und das. Und ich glaube, das ist halt schon eine Typsache. Und das macht halt wahnsinnig Spaß. Also, da bin ich halt einfach so Typ dafür und ja, aber das kann man auch alles lernen, wenn man es noch nicht ist. Also ich finde, das ist es gibt ja doch immer auch sehr viele, wie soll ich sagen, selbstüberzeugte Unternehmer, die irgendwie sagen, dieses Unternehmergehen hat man oder nicht oder wie auch immer. Natürlich, jetzt, wenn man dich als Beispiel nimmt, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, hat man natürlich andere Ansätze oder kennt man einfach schon was anderes und hat vielleicht nicht so viel Respekt vor bestimmten Entscheidungen und so weiter oder kann halt auch schneller mal irgendwas nachfragen, ja. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es den geborenen Unternehmer gibt und das sind alles Skills, die man sich halt antrainieren kann. Das ist super viel Disziplin.
Ja, also da bin ich zu 100% bei dir, weil ja, also ich sag für mich, das Kennen familiär war es halt nichts Abstraktes und nichts, was irgendwie so auf einem Podest war, ja. Aber habe ich deswegen ein Unternehmergehen? I don't know. Also ich glaube, ich verstehe Unternehmer auf einer Weise sehr gut.
Ja.
Aber ich musste mir das genauso aneignen und ich musste mir genauso dafür arbeiten. Aber ich glaube, wo ein Wille, da ein Weg. Und ja, Disziplin ist key. Also alles, was es irgendwie wert ist zu erreichen, braucht halt Disziplin und Ausdauer und halt ja, Effort, oder?
Wann würdest du selbst von dir behaupten, dass du erfolgreich mit deiner Idee warst?
Wann würde ich behaupten, dass ich erfolgreich war? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir so auf zwei Ebenen beantworten oder die ich auf zwei Ebenen beantworten möchte. Das eine, natürlich, wenn das einfach eine gewisse wirtschaftliche Stabilität entwickelt hat, wo ich sage, okay, gut, so wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt bin ich über den Berg und es läuft jetzt das dahin und wir können alle gut davon leben und es funktioniert. Mhm. Und dann aber, wenn die Personen, die mit dieser Kanzlei involviert sind, und da meine ich jetzt anderen Partner, auch Angestellte, und vor allem aber die Mandanten sagen, hey, das ist was Klasses, das ist eine tolle Kanzlei, da muss man hin, so nach dem Motto.
Hast du konkrete Zahlen im Kopf, die du jetzt nicht nennen musst, aber hast du konkrete Zahlen im Kopf, wo du sagst, dann bist du überm Berg?
Ja, ich habe schon Zahlen im Kopf, aber quasi, ja, die sind so ein bisschen auch steigend mit den Jahren und also die sind nicht linear eigentlich, wenn man so will. Also das ist so einen 5-Jahres-Plan, der daneben.
Cool.
Ja. Und
sehr fein.
Den gibt's auf jeden Fall.
Nein, dann reden wir in 5 Jahren.
Reden wir in 5 Jahren weiter. Da komme ich dann wieder und sage dir, ob das alles so geworden ist, wie ich mir vorgestellt habe.
Ich bin überzeugt. Darf ich dich abschließend noch bitten, ein Kärtchen zu ziehen und einfach deine ersten Gedanken zu teilen?
Mhm. Haltung.
Mhm.
Mein erster Gedanke war jetzt Buckle up, Soldier. Also, nein, ich glaube, Haltung ist essentiell und zwar sowohl physisch als auch psychisch, nämlich eine gute Haltung, na, dass man nicht alle irgendwie dann so als Hunchback von Notre Dame enden. Und das andere ist auch psychisch Haltung zu bewahren oder emotional Haltung zu bewahren und zwar sowohl im beruflichen als auch privat und speziell halt auch in Stresssituationen Haltung zu bewahren.
Ja, cool. Lass uns so stehen. Vielen Dank.
Ja, danke dir, liebe Sarah.
Hat sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich nicht bis in 5 Jahren, sondern bis zur nächsten Veranstaltung. Ja. Du bist eigentlich immer brav dabei. Also.
Ja. Nein, unbedingt wieder.
Spätestens
vielen Dank. Das freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Also hat mir auch Spaß gemacht.
Danke. Alles Gute.
Danke.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannenden Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.